Und die Predigt hat den Titel Unser endgültiges menschliches Potenzial. Unser endgültiges menschliches Potenzial. Gott als ein Geistwesen hat immer schon existiert. Genau genommen, Gott hat immer schon als zwei Personen existiert, als Vater und als Sohn. Und Gott erschuf innerhalb der geistigen Welt, nach vielleicht Millionen, Milliarden Jahren der Planung. Und er tat dies vielleicht vor Millionen oder Milliarden von Jahren. Zu gegebener Zeit schuf Gott dann eine physische Welt, unser physisches Universum, mit all seinen Galaxien, Sonnen, Planeten. Einschließlich anscheinend gleichzeitig unsere Galaxie, sowie unsere Sterne, die Sonne, die Erde, die anderen Planeten. Planeten wie Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und vielleicht, um die Evolutionstheoretiker zu verwirren und ihnen ein weiteres Rätsel aufzugeben, erschuf er alle Planeten in unserem Sonnensystem so, dass sie sich von Westen nach Osten drehen. Alle außer der Venus. Die Venus dreht sich von Osten nach Westen. Darüber rätseln Wissenschaftler. Wie ein Autor sagt, niemand hat seine rückläufige Rotation erklärt. Es bleibt einer der rätselhaftesten Aspekte dieses mysteriösesten und unwirtlichsten aller Planeten. Nun, die Erschaffung des gesamten Universums, der physischen Materie, wird natürlich in 1. Mose 1, Vers 1 beschrieben. Im Anfang schuf Gott die Himmel, wie es heißen sollte, und die Erde. Es wird auch in Hebräer, Kapitel 11 und Vers 3 beschrieben. Und ich möchte dies aus der New American Bible vorlesen, übersetzen, wo es wie folgt gesagt wird, Hebräer 11 und Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass das Universum durch das Wort Gottes geordnet wurde, sodass das Sichtbare durch das Unsichtbare entstanden ist. In Hiob Kapitel 26 und Vers 13, auch dies möchte ich kurz nur erwähnen, lesen wir, dass Gott durch seinen Geist, nicht Wind, wie einige Übersetzungen es bringen, durch seinen Geist die Himmel schön machte. Wir wissen, dass Gott der Vater den Befehl gab, das Wort Jesus Christus sprach und durch die Kraft des Heiligen Geistes entstand das Universum. Interessant ist, wie die deutsche Lutherbibel 1984 Hebräer 11 und Vers 3 übersetzt. Und das können Sie aufschlagen. Hebräer 11 und Vers 3. Und ich lese dies aus der deutschen Lutherbibel 1984. Da heißt es: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Nun, gemeint ist natürlich hier nicht, oder vielmehr gemeint ist natürlich hier, dass das Sichtbare, also das, was man sehen kann, was das menschliche Auge sehen kann, aus nichts entstanden ist, was dem menschlichen Auge sichtbar ist. Also, es ist etwas entstanden, was das menschliche Auge nicht sehen kann. So sagt die Neue Lutherbibel 2009, sodass alles, was man sieht, nicht aus Wahrnehmbaren entstanden ist. Nun, erstaunlicherweise bestätigt die Wissenschaft diese biblische Lehre. Ich habe ein Buch zu Hause, Why in the World? Mit anderen Worten, warum in der Welt? Ein Buch, das die Reader's Digest Organisation herausgegeben hat. Und die schreiben unter, warum heißt es, dass das Universum mit einem Urknall begann? Und dann lesen wir Folgendes auf Seite 8. Am Anfang, sagen die Wissenschaftler, die meisten Wissenschaftler, war nichts. Es mag absurd erscheinen zu glauben, dass etwas, tatsächlich alles im Universum, einschließlich der Erde, der Sonne, des Mondes, aller Planeten und Sterne, aus dem Nichts entstehen konnte. Irgendwann in der fernen Vergangenheit begann das Universum zu expandieren. Physiker berechnen dies auf vor ungefähr 15 Millionen Jahren. Wenn Sie sich rückwärts auf diesen genauen Punkt zubewegen, können Sie beschreiben, was nur einen Bruchteil einer Sekunde nach der Geburt des Universums geschah. Bei einer Hundertstel Sekunde war es etwa so groß wie eine Erbse, komprimiert auf eine Weise, die für die meisten von uns schwer zu verstehen ist. Seine Temperatur war so hoch, dass es unserer Vorstellungskraft widerspricht. Daraus, aus dem Nichts zuvor, entstand alles, was wir als unser Universum kennen. Der Artikel fährt fort. Bisher können Physiker nicht sagen, was diesen anfänglichen erbsengroßen Materieball hervorgebracht hat. Sie können auch nicht viel weiter zurückgehen als zu diesem Zeitpunkt, als das Universum nur eine Hundertstel Sekunde alt war. In ihrem Denken ist die Lücke zwischen diesem Moment und der angeblichen Schöpfung des Urknalls gigantisch. Soweit der Artikel. Nun, die Urknalltheorie wird von der Wissenschaft weitgehend als die Erklärung für die Entstehung des Universums aus dem Nichts akzeptiert. Zwei amerikanische Astronomen fanden kosmische Mikrowellen, die aus allen Richtungen aus dem Weltraum kommen. Und die Wissenschaft behauptet jetzt, dass diese Mikrowellen Überreste der Strahlung dieses ersten Urknalls sind, dem katastrophalen Moment, als, wie Sie es sagen, das Universum geboren wurde. Sie gründen das auf dem Konzept, dass die entdeckten Wellen genau das Wellenlängenmuster haben, das für das Licht und die Wärme erwartet wird, die bei einer großen Explosion erzeugt werden. Professor Robert Jastrow schrieb ein Buch mit dem Titel Gott und die Astronomen. Darin sagt er auf den Seiten 1 bis 5, das Universum hat in gewisser Weise einen Anfang gehabt. Es begann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die wesentlichen Elemente in den astronomischen und biblischen Berichten der Genesis sind dieselben. Die Kette von Ereignissen, die zum Menschen führten, begann plötzlich und präzise an einem bestimmten Zeitpunkt, in einem Blitz aus Licht und Energie. Theologen sind im Allgemeinen erfreut über den Beweis, dass das Universum einen Anfang hatte. Zitat Ende. Nun, obwohl die Urknalltheorie derzeit die einzige wissenschaftliche Theorie für die Feuerballstrahlung ist, bedeutet das nicht, dass sie richtig sein muss. Und einige weisen auch auf Schwierigkeiten dieser Theorie hin. In seinem Buch Starwatch von David Block schreibt der Autor und berichtet der Autor über die allgemein bekannte Tatsache, dass unser Universum Galaxien enthält. Und dann schreibt er auf Seite 140 seines Buches, dies stellt sich als ein großes Problem dar für die traditionelle Urknallkosmologie. Galaxien und die Nebel, die sie enthalten, dürften danach gar nicht existieren. Ich behaupte hier keineswegs, dass die Urknalltheorie richtig ist, dass das Universum durch einen Urknall entstanden ist. Ich stelle aber fest, dass das Universum begann, was auch Wissenschaftler uns bestätigen. Es hatte einen Anfang. Und ich sage, dass es Gott war, der das Universum ins Leben rief. Und zwar aus nichts Materiellem oder Physischem heraus, was für das menschliche Auge sichtbar wäre. Und wir lesen dann in der Bibel, dass eine Katastrophe die Oberfläche unserer Erde zerstörte. Auch hier ist interessant, dass viele Wissenschaftler sich darüber einig sind, die meisten zumindest, dass Meteoriten oder Asteroiden für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich waren. Die Auswirkungen eines ausreichend großen Asteroiden, der auf diese Erde einschlägt, könnten riesige Flutwellen, eine Sintflut, Erdbeben, Vulkanausbrüche, einen nuklearen Winter und schließlich Rauch und Asche umfassen, die den Himmel verdunkeln. Es würde tatsächlich leer auf dieser Erde werden und es würde Finsternis auf und über der Tiefe sein. Diese Katastrophe wird in 1. Mose Kapitel 1 und Vers 2 beschrieben, wo es heißt, dass die Erde wüst und leer wurde. Anscheinend durch eine kosmische Katastrophe. Einige Wissenschaftler glauben sogar, dass unser Mond durch einen Asteroiden entstanden ist, der diese Erde getroffen hat. In Reader's Digest heißt es auf Seite 15: Astronomen können die grundlegende Frage immer noch nicht beantworten, wie Monde entstanden sind. Eine Theorie besagt, dass die Erde und der Mond zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichem Material entstanden sind. Eine neuere Idee sagt, dass ein großer Asteroid die Erde kurz nach ihrer Schöpfung getroffen hat. Die gewaltigen Trümmerschauer der Kollision wurde in den Weltraum geschleudert, wo es schließlich den Mond bildete. Nun, das glaube ich nicht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir aber darum, auch hier zu zeigen, dass viele Wissenschaftler von einer kosmischen Katastrophe ausgehen. Einer kosmischen Katastrophe, wodurch die Erde wüst wurde oder wie Sie sagen, wüst war. Wir verstanden aber und verstehen, dass sie zunächst einmal in einem herrlichen Zustand war, aber dann wüst wurde. Und diese kosmische Katastrophe hat dann zu gigantischen Katastrophen auf der Erde geführt. Dann, vor ungefähr 6000 Jahren, erneuerte Gott das Antlitz dieser Erde. Und zu der Zeit erschuf er etwas anderes, Physisches, den modernen Menschen. Heute nennen Wissenschaftler den Homo sapiens. Wir können über diese Neuschöpfung oder Erneuerung der Erde und Gottes Erschaffung moderner Tiere und des Menschen in 1. Mose 1 lesen, natürlich, mit Vers 3 beginnend. Aber auch das will ich überspringen, denn der letztendliche Zweck der Erschaffung des physischen Menschen war nicht, dass er immer physisch bleiben sollte. Vielmehr sollte der Mensch, das war von Anfang an Gottes Plan, wenn er sich qualifizieren und die von ihm und seinem Schöpfer gegebenen Bedingungen erfüllen würde, zu einem Geistwesen werden. Er sollte Geistwesen. Gott ist Geist. Er sollte Gott werden, wie Gott Gott ist. Schauen wir uns einmal an, was über Gott gesagt wird in Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, die Verse 23 bis 24. Johannes Kapitel 4 und Vers 23. Und da sagt Christus: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Es kann auch übersetzt werden: Gott ist ein Geist. Mit anderen Worten, ein Geistwesen. Das gleiche wird über Jesus Christus gesagt. 2. Korinther, Kapitel 3. 2. Korinther, Kapitel 3, die Verse 17 und 18. 2. Korinther 3, Vers 17. Denn der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jetzt heißt es hier: ganz so, wie der Geist des Herrn wirkt. Es kann aber auch übersetzt werden: ganz so, wie vom Herrn, dem Geist, es bewirkt wird. Und dann eine weitere Stelle. 1. Korinther 15 und Vers 49. 1. Korinther 15 und Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, Jesus Christus, oder vielmehr hier Adam zunächst einmal, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen, also des zweiten Adam, Jesus Christus. Wir werden die Herrlichkeit erlangen, die Christus hat. Das ist das Potenzial des Menschen. Ein Geistwesen, ein Gottwesen zu werden in der Familie Gottes. Gott zu werden, wie Gott ist. Ich sage es noch einmal. Wir wissen auch, dass Engel Geistwesen sind. Sie auch wurden erschaffen, bevor der Mensch erschaffen wurde, bevor alles Physische erschaffen wurde. Aber sie wurden auch schon bereits zu einem Zweck von Gott erschaffen. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Hebräer Kapitel 1 und Vers 14. Sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen? Sie wurden geschaffen, um später dem Menschen zu helfen, das Heil zu erlangen. Eine sorgfältige Analyse der Heiligen Schrift zeigt uns, dass die geschaffene Welt, wie wir sie sehen, der Geistwelt nachgebildet ist, nachempfunden ist, die wir nicht sehen. Das heißt, sowohl der geschaffenen als auch der ungeschaffenen Geistwelt. Die ungeschaffene Geistwelt besteht natürlich aus Gott dem Vater und Jesus Christus. Die physische Welt wurde all dem nachgebildet. Wir lesen in 1. Mose 1 und Vers 26 eine sehr bekannte Stelle, als der Mensch erschaffen wurde. Was sagt Gott? 1. Mose 1 und Vers 26. Und Gott sagt, der Vater spricht zu dem Sohn, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild. Das heißt es in meiner Lutherbibel 2009, uns ähnlich, schlecht übersetzt, uns gleich, sollte es übersetzt sein. Lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns gleich. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und so weiter und so fort. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde erschaffen. Ihm gleich. Er hat den Menschen nach der Art Gottes erschaffen, könnte man sagen. Mit anderen Worten, Gott vermehrt seine Art. Er vermehrt sich selbst. Die Tiere wurden nach der Art der Tiere erschaffen, Vögel nach der Art der Vögel, aber der Mensch wurde erschaffen nach der Art Gottes. Interessant ist, wie Apostelgeschichte 17, die Verse 28 bis 29, übersetzt wird in der neuen Lutherbibel 2009. Apostelgeschichte 17, die Verse 28 und 29. Hier sagt der Apostel Paulus, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir nun von Gottes Art sind, Vers 29, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen, steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Wir sind von der Art Gottes. Gott vermehrt sich, vermehrt seine Art durch den Menschen. Das war immer schon das Potenzial, der Zweck der Erschaffung des Menschen gewesen. Das müssen wir hier ganz wörtlich verstehen. Obwohl physisch, sieht der Mensch dennoch wie Gott aus. Nur, dass Gott Geist ist, dass wir ihn nicht sehen können, es sei denn, er materialisiert sich. Zum Beispiel lesen wir in 1. Mose 5 und Vers 3 etwas über Adams Sohn. Und schauen wir uns an, wie das beschrieben ist. 1. Mose 5 und Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich nach seinem Bild und nannte ihn Seth. Wie auch Gott den Menschen schuf, ihm gleich nach seinem Bild. So wie Adams Sohn, wie Adam aussah, so sahen Gottes Sohn und Tochter, mit anderen Worten Adam und Eva, wie Gott aus. Wir finden eine Beschreibung des verherrlichten Jesus Christus, wie er in seiner Verherrlichung aussieht, in verschiedenen Stellen in der Bibel. Dann schauen wir uns an, wie er in seinem verherrlichten Zustand beschrieben wird. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Offenbarung 1 und die Verse 14 bis 16. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Das heißt, er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, aus seinem Munde kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Wir lesen in Kapitel 2, in Offenbarung 2 und Vers 18, der Engel oder dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so sagt der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße sind wie Golderz. Er wird mit anderen Worten wie ein Mensch beschrieben von seiner körperlichen Struktur her, aber natürlich in verherrlichtem Zustand. Es gibt weitere Stellen, die sich nachher anschauen können, wie zum Beispiel in Hesekiel Kapitel 1, die Verse 26 bis 28, wo Jesus Christus auch in seinem verherrlichten Zustand beschrieben wird. Auch wiederum wie ein Mensch aussehend, aber wie gesagt, im verherrlichten Zustand. Obwohl er ein Geistwesen ist, sieht er seiner äußeren Erscheinung nach wie ein Mensch aus. Oder besser gesagt, der Mensch sieht wie Gott aus und wie Christus. Denn Gott und Christus waren ja zuerst da. Sie haben den Menschen nach ihrem Bilde erschaffen. Nun, Engelwesen sehen manchmal wie Menschen aus, aber manchmal sehen sie auch aus wie Tiere oder sie scheinen kombinierte Merkmale von Tieren und Menschen zu haben. Wir sehen aber wieder, dass sowohl Menschen als auch Tiere offensichtlich nach dem Muster der Geistwelt, in anderen Worten der Geistwelt aus Gott und Engeln bestehend, erschaffen wurden. Aber die Geistwelt ist nicht auf Gott und seine Engel beschränkt. Schauen wir uns einige Stellen an, die von geistigen Dingen im Himmel sprechen, wo Gott wohnt. Da wird zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 5 Folgendes gesagt. Offenbarung 3 und Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, und ich will seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Dieses Buch des Lebens ist ein Buch im Himmel aufbewahrt. Ein geistiges Buch. Dann lesen wir Offenbarung Kapitel 4 und Vers 2. Offenbarung 4 und Vers 2. Hier wurde Johannes im Geist in den Himmel versetzt. Und in Vers 2 lesen wir, gleich darauf war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Dann Worten, ein Thron, aus Geist bestehend, ist im Himmel. Und natürlich hier ist Gott der Vater, der auf diesem Thron sitzt, aber nicht nur er alleine. Vers 4. Und um den Thron herum waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern. Sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze oder besser goldene Kronen. Also hier sind Throne, auf denen Engelwesen sitzen. Es geht hier um Engelwesen, nicht irgendwie Menschen, die im Himmel wären. Offenbarung 4 und Vers 6. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 Tiere oder Wesen, Lebewesen, voller Augen vorne und hinten. Die sahen so wie Tiere aus. Es waren Engelwesen. Es geht hier auch darum, es gibt ein gläsernes Meer vor dem Thron im Himmel. Auch dieses gläserne Meer, etwas, was aus Geist besteht. Das können wir alles nicht sehen, weil wir eben Geist nicht sehen können. Offenbarung 5 und Vers 1. Dann sah ich in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und außen beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Es geht hier um eine geistliche Schriftrolle, versiegelt mit 7 geistlichen Siegeln. Das ist nichts Materielles hier, nichts Physisches. Offenbarung 5 und Vers 8. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Tiere und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und jeder hatte Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und das sind die Gebete der Heiligen. Denken wir daran, Johannes ist in den Himmel versetzt worden. Wir lesen hier von Harfen, geistigen Harfen. Wir lesen hier von goldenen Schalen, geistigen Schalen. Wir lesen von Räucherwerk, geistigem Räucherwerk. Nichts Physisches existiert im Himmel. Alles dies sind geistige Dinge. Wir sehen aber auch, wie das alles existiert und das Physische ist dem nachgebildet worden. Wir lesen auch Offenbarung 8, Offenbarung 8, die Verse 2 bis 5. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Geistige Posaunen, nicht physische. Ein anderer Engel kam und trat an den Altar, ein geistiger Altar im Himmel, und hatte ein goldenes Räuchergefäß, ein geistiges Räuchergefäß im Himmel. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar vor den Thron bringe. Und der Rauch des Räucherwerks, geistiger Rauch, der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg aus der Hand des Engels vor Gott auf, und dann nahm der Engel das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar. Der Altar im Himmel, geistiges Feuer. Und er schüttete es auf die Erde. Und da ereignete sich ein Erdbeben mit Stimmen und Donner und Blitzen. Ich habe dies gelesen, um deutlich zu machen, dass die geistige Welt aus vielen geistigen Dingen besteht. Nicht nur aus Gott, dem Vater und Jesus Christus, nicht nur aus Engelwesen. Viele Dinge existieren in der geistigen Welt und existierten lange bevor es überhaupt eine physische Welt gab. Nun, alle diese geistigen Dinge, von denen wir gelesen haben, die meisten zumindest, wurden zur Zeit des Mose als Muster für die Erschaffung physischer Dinge verwendet. Als Muster. Und wir lesen das in Hebräer Kapitel 9 und die Verse 1 bis 2. Hebräer Kapitel 9 und die Verse 1 bis 2. Da schreibt Paulus, und auch der erste Bund hatte seine Satzungen für den Gottesdienst und das irdische Heiligtum. Denn es war da der vordere Teil des Zeltes aufgerichtet, worin der Leuchter war, und der Tisch und die Schaubrote, und dies heißt das Heilige. Aber jetzt lesen wir weiter in den Versen 23 bis 24. In der neuen Lutherbibel 2009 heißt es, und so mussten nun die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht ist, das ein Gegenbild des Wahrhaftigen ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Die Living Bible übersetzt es so. Deshalb musste das heilige Zelt hier unten auf Erden und alles darin, alles Abbilder von Dingen im Himmel, auf diese Weise vor Moses reingemacht werden. Aber die wirklichen Dinge im Himmel, von denen diese hier unten Kopien sind, wurden mit viel kostbareren Opfergaben reingemacht. Er tat dies nicht am irdischen Ort der Anbetung, denn das war lediglich eine Kopie des wirklichen Tempels im Himmel. Natürlich gibt es einen geistigen Tempel im Himmel. Offenbarung 11 und Vers 19. Offenbarung 11 und Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar. Wiederum, es geht nicht um eine physische Bundeslade hier, es geht um eine geistige Bundeslade. Die Bundeslade auf Erden war wiederum ein Abbild dieser geistigen Bundeslade im Himmel. Die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner, ein Erdbeben, schwerer Hagel. Diese Bundeslade, diese geistlichen Tafeln, enthalten die 10 Gebote, wie die physische Bundeslade ebenfalls die 10 Gebote enthielt. Kapitel 15, die Verse 5 bis 6, alles dies ist ja ausgerichtet auf den Menschen. Bevor der Mensch noch geboren wurde, bevor der Mensch noch erschaffen wurde, war es bereits bei Gott klar, die 10 Gebote sollten von den Menschen gehalten werden. Offenbarung 15, die Verse 5 bis 6. Und danach schaute ich und sah und siehe, und da wurde im Himmel der Tempel, das Zelt des Zeugnisses, geöffnet. Und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die 7 Plagen hatten, bekleidet mit reinem hellem Leinen und um die Brust mit goldenen Gürteln gegürtelt. Und dann auch in Vers 8, und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Der Zeitpunkt war gekommen, wo niemand mehr Zugang hatte zu Gott, um seinen Plan, seine Absicht zu ändern. Jetzt würden diese 7 Plagen ausgegossen werden und niemand würde das mehr verhindern können. Wir lesen über die Stiftshütte. Hatten gerade eben schon über die Stiftshütte gelesen. Gott zeigte Moses auf dem Berge genau, wie die irdische Stiftshütte aussehen sollte. Wir lesen in 2. Mose 25 und Vers 9. 2. Mose 25 und Vers 9. Da sagt Gott zu Mose, genau nach dem Bild der Wohnung oder der Stiftshütte und nach dem Bild aller ihrer Geräte, das ich dir zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und dann auch in Kapitel 25 und Vers 40. Siehe zu, dass du alles machst nach dem Bild, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Kapitel 26, Vers 30. So sollst du die Wohnung aufrichten in der Weise, wie es dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Und auch nach Kapitel 27 und Vers 8. Aus Brettern sollst du ihn machen, hier geht es um den Altar, sodass er innen hohl ist, wie es dir auf dem Berge gezeigt worden ist, so sollst du ihn machen. Gott hatte ihm genau gesagt und gezeigt, wie die Stiftshütte und die Dinge, die in der Stiftshütte sein würden, aussehen sollten. Sie sollten dem nachgebildet werden, wie sie im Himmel aussehen und immer schon ausgesehen haben nach ihrer Erschaffung. In anderen Worten, Gott hatte Mose ein Muster gezeigt, wie die Stiftshütte, der Altar, der goldene Leuchter, das Heiligtum gebaut werden sollten. Gott zeigte Mose, wie die wahren himmlischen Dinge aussahen und aussehen. Er sagte ihnen auch, dass er 2 Cherubim bilden sollte, um den Gnadenthron zu bedecken. Wieder zeigte Gott Mose, falls er es noch nicht wusste, wie Cherubim aussahen. Die Bibel sagt uns sogar, dass es einen geistigen Berg im Himmel gibt. Einen geistigen Berg im Himmel. Jesaja Kapitel 14 und Vers 13. Jesaja 14 und Vers 13. Hier geht es um niemand anderen als Satan. Da war er noch der Luzifer, der Morgenstern. Vers 13, du hast in deinem Herzen gesagt, ich will in den Himmel steigen. Der war ja auf der Erde, der regierte ja auf der Erde, aber er wollte in den Himmel aufsteigen, er wollte Gott von seinem Thron stürzen. Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron, Satan hat einen Thron hier auf Erden, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, die Engel. Ich will mich auf den Berg der Versammlung im äußersten Norden setzen. Ein Berg der Versammlung im Himmel. Ezekiel 28 gibt uns noch weitere Informationen. Ezekiel 28 und Vers 14. Du bist ein Cherub, der sich weit ausbreitet, so sollte es heißen, oder du bist ein glänzender, schirmender Cherub. Hier heißt es, du bist wie ein Cherub, das wie kann man streichen in meiner Bibel. Es muss heißen, du bist ein Cherub, der sich weit ausbreitet und beschützt. Und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, damit du unter den feurigen Steinen umhergingst. Feurige Steine, scheinbar eine Anspielung auf Engelwesen, andere Engelwesen. Die Lutherbibel 84 übersetzt, du warst ein glänzender, schirmender Cherub, auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Den heiligen Berg im Himmel. Bestätigt das Neue Testament, dass es einen Berg im Himmel gibt. Absolut. Hebräer Kapitel 12, die Verse 18 bis 22. Hebräer Kapitel 12, die Verse 18 bis 22. Denn ihr seid weder zum Berg gekommen, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zur Dunkelheit und zur Finsternis und zum Ungewitter, noch zum Hall der Posaune und zur Stimme der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt war. Auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und die Erscheinung war so schrecklich, dass Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere, sondern, Vers 22, ihr seid zum Berg Zion gekommen, im Himmel. Und der Stadt des lebendigen Gottes im himmlischen Jerusalem. Und zur Menge vieler tausend Engel zu einer Festversammlung. Mit anderen Worten, auch hier wird bestätigt, dass es einen Berg im Himmel gibt. Nun, wir lesen auch von einer Stadt im Himmel, haben es gerade getan, im himmlischen Jerusalem. Hebräer 11, die Verse 9 bis 10, schreibt auch hierüber mehr. Also eine Stadt im Himmel, die Gott bereitet für uns. Hebräer 11 und Vers 9. Durch Glauben ist er, Abraham, ein Fremder geworden im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Was ist diese Stadt? Offenbarung Kapitel 3 und Vers 12, wo Christus Folgendes sagt. Wer überwindet, den werde ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Das himmlische, geistige Jerusalem wird vom Himmel herabkommen. Diese Stadt ist für uns bereitet. Das ist die Stadt, auf die Abraham wartete. Wir lesen auch von dem Zeitpunkt des Herabkommens in Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung 21 und Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereitet. Und dann auch in Vers 10. Er führte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die herabkam aus dem Himmel von Gott. Johannes konnte dies bereits schon in einer Vision sehen. Eine Stadt, auf die Abraham wartete, eine Stadt, auf die wir warten. Eine Stadt, die Fundamente hat. Interessant ist, was alles sonst noch berichtet wird, was geistige Dimensionen hat. Offenbarung 2 und Vers 7 sagt uns etwas sehr Interessantes. Wir kennen ja alle die Erzählung von Adam und Eva im Garten Eden, vom Baum des Lebens, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber was lesen wir in Offenbarung 2 und Vers 7? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der mitten im Paradies Gottes ist. Der Baum des Lebens im Paradies Gottes. Was ist damit gemeint? Spricht er hier von etwas auf Erden? Etwas Physischem? Hesekiel, Kapitel 28 und Vers 13. Hesekiel 28 und Vers 13. Es geht wiederum hier um Luzifer, der zu Satan wurde, dieser Cherub. Du wurdest in Eden, im Garten Gottes, mit allerlei Edelsteinen geschmückt, am Tag, als du geschaffen wurdest. Da gab es noch keine Menschen. Luzifer war im Garten Eden, im Paradies, im Himmel. Mit anderen Worten, es gibt einen Garten im Himmel. Einen geistigen Garten. Der Garten Eden auf Erden war dem geistigen Garten im Himmel wiederum nachempfunden worden. Der Garten im Himmel war wiederum als Muster genommen worden für den Garten Eden hier auf Erden. Was bedeutet, es gibt auch im Garten im Himmel einen Baum des Lebens. 2. Korinther Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 2 bis 4. 2. Korinther 12 und Vers 2. Da spricht Paulus in einer Vision von sich selbst und erzählt, was er erlebt hat. Und er sagt, es war so real, dass er irgendwie gar nicht so richtig wusste, war das jetzt eine Vision oder was jetzt war. Und aus Demut hat er von einem Menschen gesprochen, ohne sich selbst zu identifizieren. Aber es war klar Paulus. Und so lesen wir in 2. Korinther 12 und Vers 2. Ich kenne einen Menschen in Christus, also es war nicht Christus, sondern einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Ist er außerhalb des Leibes gewesen, ich weiß es nicht. Gott weiß es. Derselbe wurde bis in den dritten Himmel entrückt. Und ich kenne diesen Menschen. Ob er im Leib oder außerhalb des Leibes weiß oder war, das weiß ich nicht, Gott weiß es, der wurde ins Paradies entrückt und hörte unaussprechliche Worte, die ein Mensch nicht sagen darf. Er wurde ins Paradies entrückt, in diesen Garten im Himmel, im dritten Himmel. Er sah das in einer Vision. Mit anderen Worten, auch sogar der physische Garten, den Gott später für Adam und Eva erschuf, war nach dem Vorbild des geistigen Gartens gestaltet, der im Himmel existiert, in dem sich auch ein geistiger Baum des Lebens befindet. Und wenn das himmlische Jerusalem auf die neue Erde herniederkommt, wird auch der himmlische Garten mit dem Baum des Lebens dann auf die neue Erde herunterkommen. Von dem neuen Himmel und der neuen Erde gleich noch etwas mehr. Und zu der Zeit wird ein Strom des Lebens vom Thron Gottes ausgehen. Und die Blätter des Baumes des Lebens, heißt es, werden zur geistigen Erfrischung der Nationen verwendet werden. Nur wird es dann nur noch Geistwesen geben, wenn das neue Jerusalem auf die Erde herabkommt. Offenbarung 21, die Verse 1 und 2, sagt uns mehr hierüber. Offenbarung 21 und die Verse 1 und 2. Und das hatten wir eben schon gelesen. In anderen Worten, hier kommt Jesus, oder vielmehr, hier kommt Jerusalem, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, auf die Erde. Diese Stelle sagt uns, wie ich eben schon angedeutet habe, dass das himmlische Jerusalem runterkommen wird, wenn Gott neue Himmel und eine neue Erde geschaffen hat. Lesen wir es doch noch einmal, Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und dann kam die heilige Stadt herunter auf die Erde. Problem ist nur, hier ein wenig eine Missübersetzung. Es geht nicht nur um einen neuen Himmel. Es geht hier um, dass das neue Jerusalem herunterkommen wird, wenn Gott neue Himmel plural und eine neue Erde geschaffen hat. Dies bedeutet, dass dies nach dem Millennium stattfinden wird, nach dem großen weißen Throngericht, nach der dritten Auferstehung. Das heißt, es wird stattfinden, nachdem alle Menschen entweder auferstanden sind und zur Unsterblichkeit umgewandelt worden sind oder nachdem sie im folgenden Pfuhl verbrannt und vernichtet worden sind. Und das wird auch deutlich gezeigt in Offenbarung 20 und Vers 14, wo wir lesen, Offenbarung 20 und Vers 14, und der Tod und das Totenreich oder Hades wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Der Tod wurde in den Feuersee geworfen. Der Tod wird aufhören zu existieren. Und andere Stellen zeigen dies. Wir haben es heute Morgen gelesen in der Predigt, wo auf 1. Korinther 15, Vers 26 verwiesen wurde, wo es heißt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und dann lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 21 und Vers 4. Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es wird keinen Tod mehr geben. Während des Millenniums werden einige der Dinge, die in Offenbarung 21 und 22 erwähnt werden, wiederum als physische Vorläufer existieren. Wir lasen Offenbarung 22, Vers 1, da können Sie es noch einmal lesen. Er zeigte mir den reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Es geht hier um einen Strom lebendigen Wassers, aber ein geistiger Strom, nicht physisch. Aber einen physischen Vorläufer wird es geben. Hesekiel Kapitel 47. Hesekiel 47 und Vers 1. Hesekiel 47, Vers 1. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Das ist jetzt ein physischer Tempel hier auf Erden während des Millenniums. Und siehe, da floss ein Wasser unter der Schwelle des Tempels in Richtung Osten heraus. Und dieses Wasser brachte dann auch Heilung, in dem Sinne, dass dann also dort Fische leben konnten. Ein physischer Vorlauf von diesem Tempel und oder vielmehr von dem neuen Jerusalem, über das wir gerade gelesen haben, wenn auch ein Strom lebendigen Wassers herausfließt. Es gibt nämlich Unterschiede. Hesekiel 47 spricht von einem physischen Tempel. Hat man gerade gelesen. Aber wenn das himmlische Jerusalem nach dem Millennium auf die neue Erde herunterkommt, wird es keinen Tempel darin mehr geben. Wir lesen dies in Offenbarung 21 und Vers 22. Da sagt Johannes ganz eindeutig, ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. So wird Gott neue Himmel und eine neue Erde schaffen. In 2. Petrus Kapitel 3 wird das schon angedeutet. 2. Petrus 3 und Vers 7. Da lesen wir, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem, oder besser, und dann werden die Himmel, mit großem Krachen zergehen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Es geht dann weiter in Vers 11. Und da das nun alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt oder besser beschleunigt das Kommen des Tages Gottes, an dem, besser wegen dem, die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber nach seiner Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Doch wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen, dass zum Beispiel unsere physische Erde, die zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, im Feuer verbrannt werden und sich auflösen könnte? Nun, wir wissen, dass die Sonne in ihrer jetzigen Form eines Tages zu brennen aufhören wird. Wir lesen das wiederum in diesem Buch von Reader's Digest, Why in the World. Dieses Buch beschreibt, was geschehen wird, wenn das große Feuer der Sonne erlischt. Es wird gesagt, dass dies in etwa 500 Millionen Jahren geschehen könnte, aber offensichtlich kann Gott das natürlich beschleunigen. Da heißt es wie folgt. Die Sonne wird sich in einen roten Riesen verwandeln, aufgebläht auf das Hundertfache ihrer jetzigen Größe. Zuerst wird sie den Merkur und dann die Venus, den nächstgelegenen Planeten, verschlingen. Die Atmosphäre der Erde, normalerweise der Schutz vor der intensiven Hitze der Sonne, wird verdunsten. Dann beginnen die Ozeane der Erde zu kochen und sich in Dampf aufzulösen. Ohne die kühlende Wirkung ihrer Atmosphäre und Ozeane wird sich die Erde selbst in einen riesigen Feuerball verwandeln. Der Mars wird sich als nächstes auflösen. So, dann wird beschrieben, dass die Sonne zunächst zu einem weißen Zwerg und danach zu einem schwarzen Zwerg werden und aus dem Blickfeld verschwinden wird. Die Sonne wird sich verfinstern, und da der Mond nicht aus sich selbst heraus leuchtet, sondern nur, weil er das Licht der Sonne reflektiert, wird auch der Mond dunkel werden. Wenn oder was der Sonne passieren könnte, könnte natürlich auch anderen Sternen passieren. Und außerdem werden wir wissen, einige Sterne, wenn sie sterben, zu schwarzen Löchern, zu totaler Dunkelheit. Schwarze Löcher verschlucken alles und geben kein Licht ab. Im Juli 1992 wurde ein schwarzes Loch mit der Masse von 1000 Millionen Sonnen geortet. Sein Volumen würde unser gesamtes Sonnensystem ausfüllen. Es ist interessant, was uns Jesaja Kapitel 13 und Vers 10 sagt. Jesaja 13 und Vers 10, und ich zitiere zunächst einmal aus der Lutherbibel 84. Da heißt es: Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Die Lutherbibel 2009 übersetzt Jesaja 13, Vers 10 wie folgt. Jesaja 13 und Vers 10. Denn die Sterne am Himmel und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht scheinen lassen. Die Sonne geht finster auf und der Mond scheint dunkel. Jesaja 13, Vers 10 war das. Das wird auch in Jesaja Kapitel 51, Vers 6 gesagt. Jesaja 51, Vers 6. Jesaja 51, Vers 6. Hebt eure Augen auf zum Himmel und schaut unten auf die Erde, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wird wie ein Kleid veralten und die darauf wohnen, werden im Nu dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewig und meine Gerechtigkeit wird kein Ende haben. Es muss heißen, die Himmel, nicht der Himmel, die Himmel werden wie Rauch vergehen. Auch in Jesaja 34 und Vers 4. Jesaja 34, Vers 4. Wie wir wissen, gibt es ja mehrere Himmel. Es gibt die Erdatmosphäre, der erste Himmel, aber es gibt eben das gesamte Universum, das eben auch als der zweite Himmel beschrieben werden kann. Jesaja 34 und Vers 4. Und alles Heer des Himmels, nein, alles Heer der Himmel wird vergehen. Und die Himmel werden zusammengerollt werden wie eine Buchrolle. Und all ihr Heer wird verwelken, wie ein Blatt am Weinstock verwelkt und wie ein dürres Blatt im Feigenbaum. So übersetzt es auch die Elberfelder Bibel. Und dann Jesaja 40 und Vers 22. Jesaja 40 und Vers 22, auch wiederum aus der Elberfelder Bibel, wie es heißen sollte. Er sitzt über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken, der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und bereitet ihn, aber dann bezogen auf den Schleier, aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Nun, Wissenschaftler haben eine interessante Theorie aufgestellt, dass sich das Universum nämlich ausdehnt. Sie glauben auch, dass die Ausdehnung des Universums zu einem bestimmten Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreicht haben wird und dass es sich danach wieder zusammenziehen wird. Zunächst sehr langsam, aber dann immer schneller, bis das gesamte Universum unter dem Druck seiner eigenen Schwerkraft zusammenbricht. Oder wie die Bibel es sagt, zusammengerollt wird wie eine Buchrolle. Und nachdem Gott das getan hat, dann wird er neue Himmel und eine neue Erde erschaffen. Wir lesen das in Jesaja Kapitel 65 und Vers 17. Jesaja 65 und Vers 17. Denn siehe, ich schaffe nicht einen neuen Himmel, sondern neue Himmel, Plural, und eine neue Erde, sodass man der früheren nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und dann auch in Kapitel 66 und Vers 22. Denn genauso wie nicht der, sondern die neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, sagt der Herr, so sollen auch eure Nachkommen und euer Name bestehen. Mit anderen Worten, für alle Ewigkeit. Was bleibt? Was dauert fort? Hat Materie Bestand? Wird unser neues Sonnensystem, wenn wir es überhaupt so nennen können, überhaupt eine Sonne und einen Mond haben? Anscheinend nicht, wie sich das aus mehreren Stellen ergibt, wie zum Beispiel aus Jesaja Kapitel 60 und Vers 19 bis 20, das wird sich jetzt nicht nochmal aufschlagen, aber auch Offenbarung 21 und Vers 23. Offenbarung 21 und Vers 23, wo wir lesen, und die Stadt bedarf weder der Sonne des Mondes oder noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das hatten wir eben schon gelesen. Also wird es scheinbar in diesem neuen Himmel, in diesen neuen Himmeln, keine Sonne geben, keinen Mond. Aber schauen wir uns an, wie diese neue Schöpfung beschrieben wird. im Psalm 102, die Verse 26 bis 27. Psalm 102, die Verse 26 bis 27. Du hast einst die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, sie werden verwandelt wie ein Kleid, wenn du sie verwandeln wirst. Sie werden verwandelt. Auf welche Weise werden sie verwandelt? 2. Korinther Kapitel 4 sagt uns ein bisschen mehr über diese neue Schöpfung. 2. Korinther Kapitel 4, Verse 17 bis 18. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maße eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Sichtbare Dinge sind vergänglich. Unsichtbare Dinge bestehen in Ewigkeit. Hebräer 12, die Verse 27 bis 29. Oder fangen wir mit Vers 25 an und den Zusammenhang zu sehen. Hebräer 12, Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abweisen, der auf Erden redet, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel redet. Dessen Stimme zu jener Zeit die Erde bewegte, nun aber hat er verheißen und sagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Vers 27. Aber das noch einmal zeigt an, dass das Erschütterliche verwandelt werden soll. Als solches, das geschaffen ist, damit das Unerschütterliche bleibt. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, haben wir Gnade, durch die wir Gott dienen wollen, um ihm zu gefallen, mit Scheu und Ehrfurcht, denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir sehen auch hier, eine Verwandlung wird stattfinden. Diese Verwandlung wird noch deutlicher beschrieben in Römer Kapitel 8, die Verse 19 bis 22. Römer Kapitel 8, die Verse 19 bis 22. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung, was geschaffen ist, das Physische, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung, das Materielle, ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, damit auch die Schöpfung frei werde von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Was wird hier gesagt? Vers 21 sagt uns, dass die Schöpfung von der Vergänglichkeit und der Knechtschaft der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes befreit wird. Das Wort für zur Freiheit ist das griechische Wort es, was bedeutet in die Freiheit hinein. Wir sind zum Beispiel getauft in den Namen von Jesus Christus hinein. Diese physische Schöpfung, die Gottes geistiger Schöpfung nachgebildet ist, wartet darauf, von der Vergänglichkeit befreit zu werden, um die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu erlangen. Das bedeutet, die herrliche Freiheit, die das Universum erhalten wird, ist die Freiheit vom Tod. Denken wir daran. Gott sagt, er wird alle Dinge neu machen. Und es wird keinen Tod mehr geben. In diesem neuen Universum wird der Tod unbekannt sein. Ebenso wie Verfall, Verwesung, Zerstörung und Vernichtung. Schauen Sie, wir werden in Geist verwandelt werden. Das Universum wird Freiheit von Verfall, Verwesung und Tod erhalten. Die Bibel weist nachdrücklich darauf hin, dass dieses Universum in Geist geändert werden muss, um eine solche Freiheit von Totenverfall zu erlangen. Denken Sie daran, wir lesen, dass die Himmel und die Erde verwandelt werden. Verwandelt zu was? Sie sind jetzt Materie. Sie werden später in Geist verwandelt werden, so wie auch wir Geist sein werden. Geistwesen. Das bedeutet auch, wenn das himmlische Jerusalem als geistige Stadt auf die neue Erde herunterkommt, nachdem Gott neue Himmel und eine neue Erde geschaffen hat, wird es geistig bleiben. Es wird nicht plötzlich in Materie verwandelt werden, etwas Physisches. Warum auch? Warum sollte es? Dann werden die Menschen zu Geistwesen geworden sein. Kein physischer Mensch wird mehr existieren. Gott wird zu keinem physischen Wesen werden. Engel werden keine physischen Wesen werden. Jedes physische Ding wird in dem allumfassenden Feuer zerstört worden sein. Und die Erde wird verbrennen. Das physische Universum wird aufgelöst werden, wie wir gelesen haben, in 2. Petrus. Gott wird mit anderen Worten einen Zustand wiederherstellen, der zu Beginn seiner geistigen Schöpfung existierte. Er, ein Geistwesen, der Vater und der Sohn, Geistwesen. Und dann wurden Dinge in der geistigen Welt erschaffen. Letztendlich werden alle physischen Dinge, die ohnehin geistigen Dingen nachgeformt wurden, in geistige Dinge verwandelt, umgewandelt werden. Nun, wir lesen in Prediger 1 und Vers 4, das können Sie sich nachher durchlesen, die Erde wird für immer bestehen. Natürlich wird sie das, aber das heißt nicht, dass die Erde immer in einem physischen Zustand bestehen bleiben wird. Wir wissen, dass letztendlich alles Physische zerfallen und aufhören wird zu existieren. Wir haben gesehen, dass sogar unsere Sonne eines Tages aufhören wird zu scheinen. In Reader's Digest Buch Why in the World heißt es auf Seite 32, die Lebensdauer eines Sternes ist bei seiner Entstehung festgelegt. Sie hängt von seinem Gewicht ab, wie viel Materie er enthält. Je größer die Masse des Sternes ist, desto heftiger wird er brennen und desto kürzer wird seine Lebensdauer sein. Aber in den neuen Himmeln werden Sterne nicht mehr sterben. Die Kirche Gottes hat es seit langem verstanden, dass es die endgültige Bestimmung des Menschen sein wird, Leben auf anderen Planeten zu erschaffen. Im Moment bestätigt die Wissenschaft, dass sie keinen Beweis dafür hat, dass es irgendwo anderes Leben gibt. Vielmehr deutet alles darauf hin, dass es kein anderes physisches Leben im Universum gibt. Wissenschaftler sagen uns jetzt, dass es dafür 5 Gründe gibt. Ich habe dies aus einem älteren Artikel von der PM-Zeitung entnommen mit dem Titel »Sind wir Menschen allein im Universum?« Und diese Gründe dafür, dass es nur Leben auf dieser Erde gibt und nirgendwo sonst, sind folgende. Erstens, die Erde hat genau den richtigen Abstand zur Sonne. Wenn die Erde nur 5% weiter von der Sonne entfernt wäre, wäre die Erde eine unbewohnbare Wüste. Wenn die Erde nur 5% näher an der Sonne wäre, würde die Erdtemperatur 500 Grad Celsius betragen, ohne Möglichkeit für Leben. Zweitens, die Erde hat genau die richtige Größe, die richtige Masse. Drittens, die Erde ist von Luft umgeben, die man atmen kann. Viertens, die Erde hat genug Wasser. Und fünftens, die Erde hat ein Magnetfeld mit sehr einzigartigen Elementen. Aber sobald wir als buchstäbliche Gottwesen Lebensformen erschaffen, müssen sie notwendigerweise im geistigen Reich erschaffen werden, damit sie nicht sterben können. Werden Sie und ich in der Lage sein, zum Beispiel geistige Tiere zu erschaffen? Heutzutage entwickeln Menschen eine Bindung zu Tieren und dann sterben ihre Tiere. Man versucht jetzt, Tiere zu klonen, um etwas Kontinuität zu schaffen. Eine Zeitung schrieb Unsterblichkeit. Aber es hieß auch, man kann die Seele eines Tieres nicht klonen. In anderen Worten, die individuelle Eigenart. Aber sobald Sie ein Tier haben, das nicht mehr physisch, sondern geistig ist, wird es nie wieder sterben können. Nun, wir sagen nicht, dass wir Menschen erschaffen werden. Dieser Aspekt in Gottes Plan ist zu Ende. Das wird es nicht mehr geben. Aber Lebewesen wie Tiere in geistiger Hinsicht schon. Was für ein überwältigendes Potenzial wir alle haben. Im Vergleich zu Gott sind wir zu diesem Zeitpunkt nichts weiter als unbedeutende, winzige, sterbliche, physische, vorübergehende menschliche Wesen. Und doch haben wir das großartige Potenzial, unsterbliche, Mitglieder der Familie Gottes zu werden und Teil der geistigen Welt unseres Vaters. Im Moment mögen wir noch vor der grausamen Realität dieses physischen Lebens erdrückt werden. Aber wir brauchen Weitblick, wir brauchen Vorstellungskraft. Wir müssen über unsere gegenwärtigen Umstände hinausblicken. Wir müssen uns von den Fesseln vorübergehender Unzulänglichkeiten und Leiden befreien, aus der Gefangenschaft körperlicher Begrenzungen heraustreten und sozusagen in Geist und Gedanken in die wahre Existenz von Gottes geistiger Welt emporsteigen. Einer Welt, die wir mit den geistigen Augen, den geistlichen Augen, die Gott uns schenkt, bereits jetzt schon in gewisser Weise erblicken können. Deswegen die vielen Stellen heute in der Bibel, die uns alle diese geistige Welt vor Augen führt. Wir müssen uns auf diese Dinge konzentrieren, die oben sind, wenn wir wissen, dass Gott sehr bald alles dies mit uns teilen wird. So möchte ich Ihnen weiterhin alles Gute wünschen, eine gute Heimreise, ein erfolgreiches Jahr, bis wir uns wiedersehen.